Okay, dann möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Wir fangen heute mit unserer Reihe an, Feministische Theorie im Frühling. Das habt ihr bestimmt auch schon überall rumliegen sehen oder das Plakat. Es ist eine Reihe, das Gleichstellungsreferat des Stura, der Uni Jena. Und wir werden unterstützt von Kokont und vom Referat gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. In dieser Reihe soll es vor allen Dingen um das Verhältnis zwischen Queer Theory und marxistischer, feministischer Theorie gehen. Wir haben einen Schwerpunkt auf den marxistischen Ansätzen, weil wir auch er schon länger und es mitbekommen hat, im Herbst eine Woche gegen Sexismus und Homophobie hatten, die stärker auf Queer Theory konzentriert war und wir da also ein bisschen Gegenpol bilden wollen. Und auch viele Vorträge haben, die sich auch mit dem Verhältnis zwischen genau diesen beiden Theorien beschäftigen. Genau, den Anfang macht heute Roswitha Scholl mit der Wertabspaltungskritik. Und sie in ihrem Ansatz kritisiert Queer auch sehr harsch. Da werden wir, glaube ich, auch am Rande heute drauf kommen. Weiter geht's dann am 16. Mai mit Hannah Meissner, die eher versucht, diese beiden Ansätze zusammenzudenken und die politische Ökonomie von Marx queerfeministisch zu lesen. Dann am 31. Mai haben wir Andrea Truman, die ein Stück weit auf Roswitha Scholls Ansatz aufbaut und ihn aber psychoanalytisch erweitert. Und sich damit beschäftigt, warum Passivität im Kapitalismus notwendigerweise abgespalten ist. Dann haben wir Lars Kattfasel am 4. Juni, der auch dann jetzt wirklich explizit eine Kritik am Butler in dem Vortrag hier artikulieren wird. Also am Butler und der Queer Theory. Und dann haben wir zum Abschluss Corinna Linkerhand und Katharina Lux kurz nacheinander. Corinna Linkerhand wird sich mit dem Patriarchatsbegriff beschäftigen und inwiefern der heute noch tragfähig ist. Und Katharina Lux wird auch nochmal einen Versuch von marxistisch-feministischer Theoriebildung unternehmen. Für heute haben wir Folgendes vor. Roswitha Scholl wird ihren Vortrag halten, ungefähr eine Stunde. Danach haben wir dann vermutlich noch ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit für Diskussion. Um 18 Uhr müssen wir halt aus dem Raum hier ungefähr raus, weil dann viertel nach die nächste Veranstaltung losgeht. Genau. Und damit würde ich das Wort an dich übergeben. Vielleicht kannst du selber noch mal was zu dir sagen. Ja, genau. Roswitha Scholl ist die Autorin dieses Buchs, Das Geschlecht des Kapitalismus. Und darüber hinaus darfst du am Anfang selber was zu dir sagen.
Ja, was soll man bloß immer zu sich selber sagen? Ja. Also ich habe dann auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Differenzen der Krise, Krise der Differenzen. Und da geht es so um Rassismus, Sexismus, ökonomische Disparitäten, postmoderne Individualisierung und Globalisierung. Und dann habe ich, ja, mein Arbeitsschwerpunkt kann man sagen, das ist halt feministische Theorie, Erkenntnistheorie, Sexismus, Rassismus. Worauf ich ganz besonders hinweisen will, was mir ganz besonders wichtig ist, ich habe auch zu Antiziganismus gearbeitet. Und der Artikel, der ist auch auf der Exit-Homepage, also die Zeitschrift, in der ich auch schreibe und Redakteurin bin. Und der heißt Homo Sacer und die Zigeuner, in Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, das reicht jetzt schon mal. Vielleicht fällt mir ja zwischendrin noch was an. Also fange ich an. In den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, standen kulturalistische und differenztheoretische Ansätze in der Frauenforschung, die nun zur Genderforschung mutierte, hoch im Kurs. Marxofeministische Konzepte, die bis Ende der 80er Jahre die Diskussion bestimmt hatten, traten in den Hintergrund. Mittlerweile erleben nun in der sich zuspitzenden Krise des Kapitalismus Stichworte Prekariat, Unterschicht, Hartz IV, Finanzmarktcrash, 2008, EU-Krise und so weiter, diverse Marxismen wieder einen Auftrieb. Und so was besinnt man sich seit einigen Jahren auch in queer-feministischen Konzepten etwa auch wieder auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die Beziehung zwischen Produktions- und Reproduktionssphäre und Ähnliches. Queere Konstruktionen sollen so einfach mit marxistischen Positionen versetzt werden, nicht selten im Rekurs auf traditionelle marxistische Positionen. Auf diese Weise wird auf die mittlerweile eigene Einsicht reagiert, die Terry Eagleton einst postmodernen Positionen entgegengehalten hat. Die Totalität vergisst euch nicht. Die heutige Situation verlangt meines Erachtens stattdessen einen neuen marxofeministischen Rahmen, der der Prozesshaftigkeit der Gesellschaft anders als der Ostblock-Marxismus Rechnung trägt, der selbst an seiner Wahnförmigkeit scheiterte. Vor diesem Hintergrund möchte ich hier nun einige theoretische Aspekte der von mir vertretenen Theorie des Geschlechterverhältnisses, der Wertabspaltungstheorie, vortragen, wie ich sie in dem Buch Das Geschlecht des Kapitalismus, Feministische Theorien und die postmoderne Metamorphose des Patriarchats, also 2000 ist es erstmals erschienen und 2011 nochmal um ein neues Nachwort erweitert. Also ist es erschienen und da möchte ich jetzt einige Aspekte des Inhalts dieses Buches darlegen. Dabei kann freilich auch das asymmetrische Geschlechterverhältnis heute, wie ich zeigen werde, nicht mehr im Sinne des alten modernen Geschlechterverhältnisses in Augenschein genommen werden. Allerdings ist die Versicherung seines historisch modernen Ursprungs unerlässlich. Primäre theoretische Bezugspunkte sind dabei neben der kritischen Theorie Adornos ebenso ein neues fundamentalkritisches Verständnis von Wert bzw. Mehrwert und abstrakter Arbeit, deren prominenteste Vertreter in den letzten Jahrzehnten Robert Kurz und teilweise Moshe Postone waren. Deren Ansätze gedenke ich feministisch zu reformulieren. Gemäß diesem neuen Wertverständnis steht nur der sogenannte Mehrwert im Sinne einer Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital nicht, also gemäß diesem neuen Wertverständnis steht nicht nur der sogenannte Mehrwert im Sinne einer Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital im Zentrum der Kritik, sondern bereits die ökonomische Mehrwertform selbst, also der gesellschaftliche Charakter des warenproduzierenden Systems und damit die Tätigkeitsform der abstrakten Arbeit selbst. Arbeit entsteht demgemäß erst im Kapitalismus zusammen mit der Verallgemeinerung der Warenproduktion und darf deshalb nicht ontologisiert werden. Waren repräsentieren vergangene Arbeit und insofern Wert. Das heißt, sie stellen eine bestimmte Quantität verausgabter menschlicher Arbeit dar. Und diese Darstellung drückt sich wiederum im Geld als universellen Vermittler aus. Das Resultat ist eine Entfremdung der Gesellschaftsmitglieder, denn ihre eigene Gesellschaftlichkeit wird nur über ihre eigenen Produkte, also tote Dinge, gestiftet, losgelöst von jedem konkret sinnlichen Inhalt. Diesen Zusammenhang meint der Begriff des Fetischismus. In vormodernen Gesellschaften hingegen wurde primär für den Gebrauch produziert, und zwar sowohl im agrarischen Bereich als auch im Zunftwesen, das spezielle Zunftgesetze hatte, die ein abstraktes Gewinnstreben einschränkten. Es konnte damals noch nicht von einer gesellschaftlichen Totalität gesprochen werden, in der Geld und Wert zu einem abstrakten Selbstzweck geworden sind. In der Moderne nun geht es darum, aus Geld mehr Geld, also Mehrwert zu gewinnen und es als Kapital tautologisch auf sich selbst zu beziehen. Menschliche Bedürfnisse werden nebensächlich und Arbeitskraft selbst wird zur Ware, das heißt, das menschliche Produktionsvermögen ist zu einem Fremdbestimmten geworden. Schließlich wird mit der Entfaltung des Kapitalismus das gesamte Leben rund um den Erdball durch die Selbstbewegung des Geldes geprägt und damit zusammenhängend erscheint die erst im Kapitalismus entstandene abstrakte Arbeit jetzt unhistorisch als ontologisches Prinzip. Gegenüber diesem Systemzusammenhang problematisierte der traditionelle Marxismus nur die Aneignung des Mehrwerts durch die Kapitalistenklasse. Es ging ihm bloß bzw. primär um die ungleiche Verteilung. Dementsprechend konnte der Arbeiterbewegungsmarxismus bloß gewisse vorübergehende systemimmanente Erleichterungen erreichen, die heute in der Globalisierungsära wieder zurückgenommen werden. So machte sich der Arbeiterbewegungsmarxismus alle grundlegenden kapitalistischen Vergesellschaftungsprinzipien zu eigen, insbesondere die Kategorien des Werts und der abstrakten Arbeit als tautologischen Selbstzweck. Dabei wird aus der Warte einer radikalen Mehrwertkritik auch der vergangene real existierende Sozialismus als wahnproduzierendes System betrachtet, das vermittelt über Weltmarktprozesse und den Wettlauf in der Produktivkraftentwicklung mit dem Westen auf der postfordistischen Stufenleiter der kapitalistischen Entwicklung Ende der 80er Jahre zusammenbrechen musste. Mit dem Wert ist die Grundform des Kapitalismus meines Erachtens jedoch noch nicht hinreichend als fetischistisches Verhältnis bestimmt. Gleichermaßen muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass im Kapitalismus auch Reproduktionstätigkeiten anfallen, die vor allem von Frauen erledigt werden. Dementsprechend meint Wertabspaltung, dass im Kern weibliche Reproduktionstätigkeiten, aber auch damit verbundene Gefühle, Eigenschaften, Haltungen, Emotionalität, Sinnlichkeit, Fürsorglichkeit und Ähnliches vom Wert der abstrakten Arbeit eben abgespalten sind. Der weibliche Lebenszusammenhang, die weiblichen Reproduktionstätigkeiten haben so einen anderen Charakter als die abstrakte Arbeit. Deshalb können sie auch nicht umstandslos unter den Arbeitsbegriff subsumiert werden. Es handelt sich um eine Seite der kapitalistischen Gesellschaft, die durch das Marx'sche Begriffsinstrumentarium nicht erfasst werden kann. Sie ist notwendig mit dem Wert gesetzt, gehört notwendig zu ihm. Andererseits befindet sie sich jedoch außerhalb desselben und ist deswegen seine Voraussetzung. In diesem Zusammenhang übernehme ich von Frigga Haug, dass es eine Zeitsparlogik gibt, die prinzipiell der Produktionssphäre, der betriebswirtschaftlichen Vernutzungslogik entsprechend zuzuordnen ist und eine Logik der Zeitverausgabung, die dem Reproduktionsbereich entspricht, auch wenn Haug ansonsten eher altmarxistischen Annahmen verpflichtet ist. Wert und Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Das eine kann nicht aus dem anderen abgeleitet werden, sondern beide gehen auseinander hervor. Insofern kann die Wertabspaltung als auch übergeordnete Logik begriffen werden, die über die wahnförmigen Binnenkategorien hinausgeht. Exakt in diesem Sinne ist sodann ein Verständnis von fetischistischer Vergesellschaftung zu gewinnen und nicht allein über den Wert. Betont werden muss jedoch, dass die scheinbar unmittelbar gegebene Sinnlichkeit im Reproduktionsbereich, der Konsum und die ihn umgebenden Tätigkeiten, als auch die Bedürfnisse, die hier befriedigt werden, selbst eben vor dem Hintergrund der Wertabspaltung als Gesamtprozess historisch geworden sind. Sie dürfen nicht als unmittelbar natürliche missverstanden werden, auch wenn Essen, Trinken, Lieben und so weiter nicht nur in Symbolisierungen aufgeht, wie dies Vulgärkonstruktivismen meinen. Die Kategorien zur Kritik der politischen Ökonomie reichen jedoch auch noch in anderer Hinsicht nicht aus. Die Wertabspaltung impliziert ein spezifisches sozialpsychologisches Verhältnis. Bestimmte minder bewertete Eigenschaften, Sinnlichkeit, Emotionalität, Verstandes- und Charakterschwäche und so weiter, werden der Frau in Anführungsstrichen zugeschrieben und vom männlich modernen Subjekt eben abgespalten. Derartige geschlechtsspezifische Zuschreibungen charakterisieren wesentlich die symbolische Ordnung des wahnproduzierenden Patriarchats. Es gilt also, sowohl die sozialpsychologische als auch die kulturell-symbolische Dimension zu berücksichtigen. Gerade auch in der Existenz auf diesen Ebenen erweist sich die Wertabspaltung als Formprinzip des wahnproduzierten Patriarchats. Das asymmetrische Geschlechterverhältnis ist meines Erachtens in theoretischer Hinsicht beschränkt auf die moderne, postmoderne zu untersuchen. Dies soll nicht heißen, dass dieses Verhältnis keine vormoderne Geschichte hat. Allerdings nimmt es mit der Verallgemeinerung der Warenform eine gänzlich neue Qualität an. Frauen sollen nun primär für den minder bewerteten Reproduktionsbereich, Männer für die Produktionssphäre, die Öffentlichkeit zuständig sein. Widersprochen wird zu Auffassungen, die das Geschlechterverhältnis im Kapitalismus als vorkapitalistischen Rest sehen. So taucht zum Beispiel die Kleinfamilie, wie wir sie kennen, erst im 18. Jahrhundert auf, wie sich überhaupt eine öffentliche und private Sphäre erst seit der Neuzeit herausbildet. Behauptet wird von mir dabei, dass nicht bloß das Wertverhältnis in diesem Zeitraum seinen historischen Lauf nahm, sondern vielmehr nun eine gesellschaftliche Dynamik in Gang kommt, die die Wertabspaltung zum Grundprinzip hat. Dabei gehe ich wiederum mit Friggerhaupt davon aus, dass das wahnproduzierende Patriarchat als Zivilisationsmodell aufzufassen ist. Modifiziere über Ihre Überlegungen jedoch gemäß der Wertabspaltungstheorie. Wie im Grunde hinlänglich bekannt, zeichnet sich die symbolische Ordnung demnach durch folgende Annahmen aus. In der symbolischen Ordnung des kapitalistischen Patriarchats sind Politik und Ökonomie dem Mann zugeordnet. Männliche Sexualität wird zum Beispiel als subjekthaft, aggressiv, gewaltsam und Ähnliches angenommen. Frauen firmieren dagegen als reine Körper. Der Mann, in Anführungsstrichen, wird so als Geistmann, Mensch, Körperüberwinder gesehen, die Frau dagegen als Nichtmensch, als Körper. Der Krieg ist männlich konnotiert. Frauen dagegen gelten als friedfertig, passiv, willenlos, geistlos. Männer müssen nach Ruhm, Tapferkeit und sterblichen Werben streben. Frauen obliegt die Sorge um die Einzelnen wie für die Menschheit. Dabei werden ihre Taten gesellschaftlich minder bewertet und in der Theoriebildung vergessen, wobei in der Sexualisierung der Frau ihre Unterordnung unter den Mann beschlossen liegt und ihre gesellschaftliche Marginalisierung eingeschrieben ist. Der Mann wird als Held und werktätig gedacht. Dabei muss Natur produktiv unterworfen und beherrscht werden. Der Mann befindet sich ständig im Wettstreit mit anderen. Diese Vorstellung bestimmt auch die Vorstellungen von der modernen Gesellschaft insgesamt. Mehr noch, Leistungsfähigkeit und Willigkeit, rationelle, wirtschaftliche, effektive Zeitverausgabung bestimmen das Zivilisationsmodell auch in seinen objektiven Strukturen als Gesamtzusammenhang, seine Mechanismen, seine Geschichte wie die Handlungsmaxime der Einzelnen. Insofern könnte auch etwas reißerisch und zugespitzt vom männlichen Geschlecht als dem Geschlecht des Kapitalismus die Rede sein, vor dem Hintergrund, dass eine dualistische Fassung von Männlichkeit und Weiblichkeit die dominierende Vorstellung von Geschlecht in der Moderne überhaupt ist. Das kapitalistische Zivilisationsmodell hat somit Frauenunterdrückung, die Marginalisierung von Frauen, sowie damit gleichzeitig eine Vernachlässigung des Sozialen und der Natur zur Voraussetzung. Somit sind Subjekt, Objekt, Geist, Natur, Herrschaft, Unterwerfung, Mann, Frau und Ähnliches typische Dichotomien, antagonistische Gegensätze des kapitalistischen Patriarchats. In diesem Zusammenhang gilt es jedoch, Missverständnissen vorzubeugen. Die Wertabspaltung ist auch in dem Sinne als Metaebene zu begreifen, als es um eine theoretische Bestimmung auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau geht, das heißt für die empirisch Einzelnen, dass sie sich weder den gesellschaftlich-kulturellen Kulturmustern entziehen können, allerdings ebenso wenig in ihnen aufgehen. Zudem unterliegen Geschlechtervorstellungen dem historischen Wandel, wie noch zu sehen sein wird. Von einer simplifizierenden Interpretation der Wertabspaltungstheorie im Sinne einer neuen Weiblichkeit, wie wir sie aus einem Differenzfeminismus der 80er Jahre kennen, sei also gewarnt. Festzuhalten gilt es dabei gleichermaßen, abstrakte Arbeit und Hausarbeit und einschlägige Kulturmuster von Männlichkeit und Weiblichkeit bedingen sich gegenseitig. Es ist unsinnig zu fragen, ob zunächst die Henne oder das Ei da war. Auf einer solch unsinnigen Fragestellung beharrten jedoch Dekonstruktivistinnen, wenn sie darauf bestanden, dass Männlichkeit und Weiblichkeit zunächst einmal kulturell hergestellt werden müssen, bevor eine geschlechtliche Verteilung der Tätigkeiten erfolgt. Aber auch Frigga Haug, wenn sie umgekehrt in ontologisierender Weise annimmt, dass sich im Laufe der Menschheitsgeschichte an die geschlechtliche Arbeitsteilung, die im Grunde als Basis gedacht ist, kulturelle Bedeutungen heften. Demnach kann auch nicht gemäß dem traditionellen Basisüberbauschema davon ausgegangen werden, dass die materielle Ebene der geschlechtlichen Arbeitsteilung den Primat hat. Vielmehr sind die materielle, die kulturell-symbolische und sozialpsychologische Seite auf derselben Relevanzebene anzusiedeln. Die kulturell-symbolische Dimension, wie sich kollektive Vorstellungen herausbilden, was Männer und Frauen sind, erschließt sich zum Beispiel über Diskursanalysen im Anschluss an Foucault. Die sozialpsychologische Seite des Mannseins, Frauseins und Werdens der kapitalistisch-patriarchalen Individuen lässt sich mit einem psychoanalytischen Instrumentarium erfassen. Sichtbar wird so, dass beim männlichen Kind, das später einmal dominiert, eine Desidentifikation mit der Mutter stattfinden muss und damit eine Verdrängung, Abspaltung des Weiblichen einhergeht, um eine männliche Identität ausbilden zu können. Dagegen muss sich das Mädchen mit der Mutter identifizieren, um eine weibliche Identität zu erwerben und bereit zu sein, eine untergeordnete Position nicht nur im häuslichen Bereich einzunehmen. Also zumindest gilt das, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, für die Moderne. Was passiert sozialpsychologisch, wenn die Kleinfamilie, wie es ja jetzt ist, schon seit längerem sich auflöst? Das wäre also zu untersuchen, gesondert noch einmal zu untersuchen. Überhaupt geht es darum, sowohl die Beschränkungen der verschiedenen Ansätze, zum Beispiel das behavioristische Menschenbild, den Positivismus, die Machtontologie bei Foucault aufzuzeigen, als auch ihrer gleichzeitigen Berechtigung nachzukommen, die sie in einer verdinglichten, disparaten und fragmentierten Gesellschaft haben. Es kann also nicht um ein ableitungslogisches Vorgehen bei der Integration der verschiedenen Ansätze gehen. Gerade in der Postmoderne müssen verschiedene Zwangsvereinheitlichungen mit Adorno in Frage gestellt werden. Es geht vielmehr darum, zu synthetisieren, ohne eindimensional zu systematisieren, wie die Adorno-Schülerin Regina Becker-Schmidt richtig sagt, ohne dass die erkenntnistheoretischen Prämissen gleichgemacht werden, auch wenn sich deren Ansatz, also der von Becker-Schmidt, ansonsten von der Wertabspaltungstheorie unterscheidet. Im wahnproduzierten modernen Patriarchat bilden sich, wie schon gesagt, ein öffentlicher Bereich, der seinerseits verschiedene Sphären umfasst, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und so weiter, und der Privatbereich heraus, wobei Frauen dem Letzteren zugeordnet werden. Diese verschiedenen Bereiche sind einerseits voneinander getrennt, bedingen sich andererseits aber auch. Sie stehen also in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Entscheidend ist nun, dass die Privatsphäre nicht als Ausfluss des Werts gesehen werden kann, sondern eben als abgespaltener Bereich. Es braucht eine Sphäre, in die Tätigkeiten wie Hege, Liebe, Pflege abgeschoben werden, die der Wertlogik, der Zeitsparlogik mit ihrer Moral von Konkurrenz, Profit, Leistung entgegengesetzt ist. Aus diesem Verhältnis zwischen Privatsphäre und öffentlichem Bereich erklärt sich so auch die Existenz von Männerbünden, die sich über den Affekt gegen das Weibliche gründen. So ist der gesamte Staat und die Politik über die Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit seit dem 18. Jahrhundert männerbündisch konstituiert. Damit soll freilich nicht gesagt werden, dass das Patriarchat in den solcher Art aufgespaltenen Sphären sitzt. Frauen waren schon immer auch zum Beispiel im Erwerbsbereich zugange. Dennoch zeigt sich die Abspaltung auch hier. Sind Frauen auch in öffentlichen Sphären als Minderbewertete situiert? Verdienen sie weniger als Männer? Ist ihnen der Weg in die oberen Etagen trotz Angela Merkel und Co. weithin versperrt? All dies verweist eben wiederum auf die Wertabspaltung als gesellschaftlichen Formprinzip auf einem entsprechend hohen Abstraktionsniveau. Das heißt nicht zuletzt, das Wirken der Wertabspaltung geht durch alle Bereiche und Ebenen, also auch durch die verschiedenen Bereiche der Öffentlichkeit. Jetzt komme ich zu dem Punkt, die Wertabspaltung als gesellschaftliches Grundprinzip und die Kritik der Identitätslogik. Da habe ich mir überlegt, weil es ein bisschen schwer zu verstehen ist, ob ich das jetzt vorlesen soll oder nicht. Ich mache es jetzt halt einfach mal.
Ja, bitte.
Somit verbietet sich ein identitätslogisches Vorgehen, das heißt eines, das alles im Begriff der Struktur aufgehen lässt und Ungleichnamiges unter sich subsumiert, sowohl was die Übertragung von Mechanismen, Strukturen, Merkmalen des kapitalistischen Patriarchats auf nicht-kapitalistische Gesellschaften betrifft, als auch eine Ineinsetzung verschiedener Ebenen, Sphären, Bereiche im warenproduzierenden Patriarchat selbst, die von qualitativen Unterschieden absehen. Dabei ist von einer Basisstruktur der Wertabspaltung auszugehen, die mit einem identitätslogischen Denken korrespondiert und nicht bloß vom Wert. Denn entscheidend ist nicht einfach, dass unter Abziehung verschiedener Qualitäten das gemeinsame Dritte, die durchschnittliche Arbeitszeit, die abstrakte Arbeit es ist, die gewissermaßen hinter der Äquivalenzform des Geldes steht, sondern dass der Wert es seinerseits noch einmal nötig hat, die Hausarbeit, das Lebensweltliche, das Sinnliche, Emotionale, Nicht-Begriffliche, Nicht-Eindeutige als minderwertig zu betrachten und auszugrenzen. Dabei ist die Abspaltung jedoch nicht deckungsgleich mit dem Nicht-Identischen bei Adorno. Stattdessen stellt sie eben die dunkle Kehrseite des Werts selbst dar. Damit ist die Abspaltung allerdings Voraussetzung, dass das Kontingente, nicht regelhafte, das nicht analytische, mit wissenschaftlichen Mitteln nicht erfassbare, in den männlich dominierten Bereichen Wissenschaft, Politik, Ökonomie weithin unterbelichtet blieb. Also ein klassifizierendes Denken, das nicht die besondere Qualität die Sache selbst in Augenschein nehmen kann und damit einhergehende Differenzen, Brüche, Ambivalenzen, Ungleichzeitigkeiten usw. so nicht wahrzunehmen und auszuhalten vermag, federführend ist. Umgekehrt bedeutet dies für die vergesellschaftete Gesellschaft des Kapitalismus um hier eine Formulierung Adornos zu verwenden, allerdings genauso, dass die genannten Ebenen und Bereiche nicht bloß als reale, irreduzibel aufeinander bezogen werden müssen, sondern gleichermaßen, dass sie in ihrer objektiven inneren Verbundenheit eben gemäß der basalen Ebene der Wertabspaltung als Formprinzip der gesellschaftlichen Totalität die Gesellschaft überhaupt auf der Wesens- als auch der Erscheinungsebene konstituieren, betrachtet werden müssen. Dabei weiß die Wertabspaltung zugleich immer auch um ihre Grenzen. Die Infragestellung der Wertabspaltung seitens ihrer selbst geht dabei so weit, sich selbst in ihrer Absolutsetzung als gesellschaftliches Formprinzip Einhalt zu gebieten. Sie und das entsprechende Geschlechterverhältnis kann also nicht zum Hauptwiderspruch erhoben werden. Denn nach meinen bisherigen Ausführungen kann sich die Theorie der Wertabspaltung genauso wenig zu einer Logik des einen setzen wie der Wert. In ihrer Kritik der Identitätslogik bleibt sie sich vielmehr treu und kann nur bestehen, indem sie sich relativiert, ja wo es nötig ist, sogar dementiert. Und dies meint auch, dass die Theorie der Wertabspaltung anderen Formen der sozialen Benachteiligung, Klasse, ökonomischen Disparitäten, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Ähnliches theoretisch gleichberechtigt Platz einräumen muss. Diesen hier in mancherlei Hinsicht vielleicht kryptisch anmutenden Gedanken kann ich hier jedoch nicht weiter ausführen. Also dafür habe ich dieses Buch geschrieben, Krise der Differenzen. Also im Folgenden möchte ich mich da im engeren Sinne auf das moderne Geschlechterverhältnis beschränken, weil ansonsten wird es zu kompliziert. Also gemäß dieser meiner vorherigen Ausführungen darf wiederum keine lineare Betrachtungsweise gewählt werden, wenn es um die wahnförmig patriarchale Entwicklung in den verschiedenen Weltregionen geht. Diese Entwicklung hat nicht in allen Gesellschaften in derselben Weise stattgefunden, bis hin zu vormals geschlechtssymmetrischen Gesellschaften, die die modernen Geschlechterverhältnisse bis heute nicht bzw. nicht gänzlich übernommen haben. Aber auch anders gestrickten patriarchalen Verhältnissen. In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass sich das Geschlechterverhältnis und die Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit selbst innerhalb der abendländisch-modernen Geschichte nicht immer gleich darstellen. Dabei ist festzuhalten, dass sowohl der moderne Arbeitsbegriff als auch der Geschlechterdualismus Produkte der spezifischen Entwicklung hin zum Kapitalismus sind und beide Hand in Hand gehen. Erst im 18. Jahrhundert bildete sich das moderne System der Zweigeschlechtlichkeit, Karl Hagemann Wald, heraus und kam es, wie Karin Hausen sagt, zu einer Polarisierung der Geschlechtscharaktere. Vorher wurden Frauen dagegen eher als eine gewissermaßen bloß andere Variante des Mannseins betrachtet. So geht Lacœur von der Institution eines Eingeschlechtmodells in vorbürgerlichen Zeiten aus. Demnach sah man etwa in der Vagina einen nach innen gestülpten Penis. Obwohl Frauen auch damals als minderwertig galten, hatten sie über informelle Wege noch viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, solange eine Öffentlichkeit im großen Maßstab noch nicht herausgebildet war. Der Mann hatte in vormodernen Gesellschaften eher eine symbolische Vorrangstellung. Frauen wurden noch nicht ausschließlich als Hausfrau und Mutter definiert, wie dies ab dem 18. Jahrhundert der Fall war. Der weibliche Beitrag zur materiellen Reproduktion wurde in agrarischen Gesellschaften ähnlich wichtig erachtet wie der des Mannes. Also so schreibt Hans Honecker in einem Aufsatz von 1981. war das moderne Geschlechterverhältnis mit den entsprechenden Pollern Geschlechterzuweisungen zunächst auf das Bürgertum beschränkt. So breitete es sich mit der Verallgemeinerung der Kleinfamilie allmählich auf alle Schichten und Klassen aus, mit einem letzten Schub der fordistischen Entwicklung in den 50er Jahren, also in den 1950er Jahren. Die Wertabspaltung ist somit keine starre Struktur, wie sie bei manchen soziologischen Strukturmodellen anzutreffen ist, sondern ein Prozess. Sie ist also nicht als statisch und als immer dieselbe zu begreifen. In der Postmoderne zeigt sie wiederum ein neues Gesicht. Frauen gelten nun als doppelt vergesellschaftet, wie Becker-Schmidt feststellt. Das heißt, sie sind für Familie und Beruf gleichermaßen zuständig, auch in biografischer Versetzung. Das Neue daran ist jedoch nicht dieser Effekt. Ein großer Teil der Frauen war auch früher schon irgendwie berufstätig, sondern dass diese Tatsache im Zuge der Veränderungen in den letzten Jahrzehnten und die damit einhergehenden strukturellen Widersprüche nun auffallen. Muss prinzipiell von einer Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft ausgegangen werden. Die Individuen gehen einerseits niemals in den objektiven Strukturen und den Kulturmustern auf, andererseits wäre jedoch auch die Annahme verfehlt, dass diese Strukturen und Muster ihnen bloß äußerlich gegenüberstehen. So geraten die Widersprüche der doppelten Vergesellschaftung mit einer Differenzierung der Frauenrolle im Zuge von Individualisierungstendenzen in der Postmoderne erst voll ins Blickfeld. Gegenwärtige Diskursanalysen von Filmen, Werbung, Romanen usw. so haben längst gezeigt, dass Frauen schon lange nicht mehr primär als Hausfrau und Mutter gesehen werden. Deshalb ist es übrigens nicht nur müßig, sondern höchst fragwürdig, wenn Queerbewegungen, deren klassische Bezugstheoretikerin Judith Butler ist, den modernen Geschlechterdualismus dekonstruktivieren zu müssen, glauben. Sie sehen in der internen Subversion des Geschlechterdualismus durch wiederholende parodistische Praktiken, wie sie in schwulen und lesbischen Subkulturen anzutreffen sind, eine Möglichkeit, die Geschlechtsidentität radikal unglaubwürdig zu machen, so Butler. Das Problem dabei ist jedoch, dass etwas karikierend unglaubwürdig gemacht werden soll, das längst obsolet ist. Es haben längst Realdekonstruktionen stattgefunden, ablesbar etwa an der doppelten Vergesellschaftung von Frauen, aber auch an der Kleidung, dem Habitus von Frauen und Männern und Ähnlichem, ohne dass die Geschlechterhierarchie deswegen prinzipiell verschwunden wäre. Anstatt dass Butler die modernen und die postmodernen Geschlechtervorstellungen in Frage stellt, affirmiert sie so aber bloß die schlechte postmoderne Geschlechterrealität. Das rein kulturalistische Konzept von Butler gibt so keine Antwort auf aktuelle Fragen. Vielmehr wird das eigentliche Problem des hierarchischen Geschlechterverhältnisses in der Postmoderne, das sich nicht zuletzt, sage ich jetzt mal so polemisch, in der pseudo-zwittrigen Frau zeigt, im Grunde mit progressiver Attitüde als Lösung kredenzt. Die Besinnung queer-feministischer Ansätze auf materialistische Gegebenheiten, die mittlerweile stattgefunden hat, hilft hier nicht weiter. Es geht nicht darum, beide Ansätze einfach scheinbar unkompliziert zusammenzuwerfen. Vielmehr muss die gesamte Analyse auf ein Fundament gestellt werden, das auch die Kritik an der so heute sogenannten Heteronormativität in neuer Weise erlaubt und in diesem Kontext queer auch als kapitalismuskonforme, immanente Widerspruchsbearbeitung erkennt. Nichts ist heute an queer unumstößlich festhaltend ferner, als dass die Transgender-Identitäten fast schon als messianische, in messianischer Weise zu neuen Menschen machen. Zu vermuten ist, dass mit eben solchen Identitäten und entsprechenden massiven Diskriminierungen, dass dies also damit sehr wenig zu tun hat, sondern eher mit den Interessen einer sich nun neu orientieren müssenden Heterodominanzkultur selbst. Können wir jetzt noch mehr dazu sagen? Mache ich jetzt aber nicht, vielleicht in der Diskussion, wenn es gewünscht ist. Entscheidend bei der Bestimmung des postmodernen Geschlechterverhältnisses ist es somit, auf einer Dialektik zwischen Wesen und Erscheinung zu bestehen. Das heißt, Veränderungen des Geschlechterverhältnisses müssen selbst aus Mechanismen und Strukturen der Wertabspaltung verstanden werden, die als Formprinzip alle gesellschaftlichen Ebenen bestimmt. Dabei untergraben vor allem die Produktivkraftentwicklung und die Marktdynamik, die eben selbst auf der Wertabspaltung in diesem Sinne beruhen, ihre eigene Voraussetzung, indem sie bewirken, dass Frauen sich ein gutes Stück von ihrer traditionellen Rolle entfernen. So wurden seit den 50er Jahren immer mehr Frauen in den Bereich der abstrakten Arbeit, den Erwerbsprozess eingebunden, unter anderem bedingt durch Rationalisierungsprozesse im Haushalt, die Möglichkeit der Empfängnisverhütung, dem bildungsmäßigen Gleichziehen mit den Männern, der Aufberufstätigkeit von Müttern und Ähnlichem, wie vor allem Ulrich Beck gezeigt hat. Insofern hat freilich auch die doppelte Vergesellschaftung von Frauen gegenüber früheren Zeiten eine Veränderung erfahren. Obwohl nun Frauen zu einem guten Teil in die offizielle Gesellschaft integriert worden sind, sind sie dennoch immer noch für Haushalt und Kinder zuständig, müssen sie mehr kämpfen als Männer, um in die oberen Etagen zu gelangen, verdienen sie im Durchschnitt weniger als Männer und so weiter. Die Wertabspaltungsstruktur hat sich somit gewandelt, ist aber prinzipiell durchaus noch vorhanden. In diesem Zusammenhang spricht einiges dafür, dass wir vermutlich wieder auf ein Eingeschlechtmodell zugehen mit dem Inhalt. Frauen sind bloß anders als Männer, das allerdings durch den klassisch modernen Wertabspaltungsprozess durchgegangen ist. Es hat somit ein anderes Gesicht als in vormodernen Zeiten. Die alten Geschlechterverhältnisse sind dem Turbokapitalismus mit seiner rigorosen Flexibilitätsanforderung nicht mehr angemessen. Es kommt zur Ausbildung von Zwangsflexibilitäten, die sich geschlechtsspezifisch jeweils anders darstellen. Das alte Frauenbild ist obsolet. Mehr noch, Analysen zum Thema Globalisierung und Geschlechterverhältnisse legen die Schlussfolgerung nahe, dass nach einer Zeit, in der es so scheinen konnte oder auch tatsächlich so war, als hätten sich Frauen systemimmanent immer mehr Freiräume ergattert, es im Zuge von Globalisierungstendenzen gleichzeitig zu einer Verwilderung des Patriarchats kommt, wobei freilich auch hier die verschiedenen gesellschaftlich-kulturellen Kontexte in verschiedenen Weltregionen berücksichtigt werden müssen. Genauso muss die unterschiedliche Situiertheit von Frauen grundsätzlich berücksichtigt werden, wenn eine Logik von Gewinnern und Verlierern triumphiert, die demnächst noch die Gewinner im Zuge eines Absturzes der Mittelklasse zu verschlingen droht. So können sich hierzulande gut situierte Frauen bzw. Karrierefrauen meist schlecht bezahlte Migrantinnen aus dem Ostblock als Dienstbotinnen und Pflegepersonen leisten. So findet eine Umverteilung der Pflege- und Sorgearbeiten innerhalb von Frauen statt. Für einen großen Teil der Bevölkerung meint Verwilderung des Patriarchats jedoch auch hierzulande, dass sie vermutlich in Verhältnissen leben wird, wie wir sie zumindest zum Teil aus den schwarzen Ghettos aus den USA oder den Slums aus sogenannten Drittweltländern kennen. Frauen sind für Geld und Überleben zuständig, so Irmgard Schulz. Sie werden zunehmend in den Weltmarkt integriert, ohne eine Chance zur eigenen Existenzsicherung zu bekommen. Sie ziehen die Kinder unter Heranziehung von weiblichen Verwandten und Nachbarinnen auf. Auch hier findet eine weiblichkeitsinterne Verteilung der Sorgearbeiten statt. Die Männer kommen und gehen, hangeln sich von Job zu Job und von Frau zu Frau, die sie womöglich noch miternährt. Der Mann hat durch das Prekärwerden der Beschäftigungsverhältnisse, verbunden mit der Erosion der traditionellen Familienverhältnisse, nicht mehr die Rolle des Familienernährers inne. Die soziale Atomisierung und Individualisierung schreitet vor dem Hintergrund ungesicherter Existenzformen und bei einer zunehmend schlechter werdenden allgemeinen ökonomischen Lage immer weiter voran, ohne dass die Geschlechterhierarchie prinzipiell verschwunden wäre. Also Stichwort der Rückzug des Sozial- bzw. Umbau oder Abbau des Sozialstaates, Hartz IV, Zwangsmaßnahmen in der BRD und so weiter. Die Wertabspaltung als gesellschaftliches Formprinzip löst sich gewissermaßen bloß aus den starren institutionellen Halterungen der Moderne, vor allem Familie und Erwerbsarbeit. Wie gesagt, das wahnproduzierende Patriarchat verwildert so nur, ohne dass der Wert, die abstrakte Arbeit, die Hausarbeit aufgehoben wäre. Dabei ist zu konstatieren, dass vor allem auch auf den verschiedensten Ebenen das Ausmaß männlicher Gewalt wächst. Es kommt so auch zu Veränderungen in der psychischen Befindlichkeit von Frauen. In der Postmoderne bildet sich ein gleichgeschlechtlicher Gefühlscode heraus, der dem alten Code der Männer entspricht, wie Cornelia Hauser im Anschluss an Ali Hochschild konstatiert. Dennoch müssen auch hier noch alte Affektstrukturen nachwirken. Käme es andernfalls doch nicht zur Übernahme von Reproduktionstätigkeiten, noch in postmodernen Eingeschlechtverhältnissen, etwa in Form einer von der Leyen Mehrfachmutter, die trotzdem Ärztin, Wissenschaftlerin, Politikerin und vieles mehr zu sein vorgibt. Zwar klagt der Turbokapitalismus, wie gesagt, geschlechtsspezifische Flexizwangsidentitäten ein. Andererseits kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass das dementsprechende postmoderne Geschlechtermodell der doppelt vergesellschafteten Frauen für den gegenwärtigen Kapitalismus einfach funktional ist, dreht er selbst doch zunehmend durch und schlägt im Kollaps der Modernisierung, so Robert Kurz bereits 1991, Rationalität in Irrationalität um. Die doppelte Vergesellschaftung der individualisierten Frauen ist unter diesem Aspekt auch im Sinne einem paradoxen Sinne der Funktionalität des wahnproduzierenden Patriarchats im Verfall zu sehen. So werden zum Beispiel Selbsthilfegruppen in der sogenannten Dritten Welt vor allem von Frauen getragen, wobei jedoch gesagt werden muss, dass Reproduktionstätigkeiten generell in Zeiten der Just-in-Time-Orientierung noch mehr ins Hintertreffen geraten als bisher. Sie werden gewissermaßen als Müll, vor allem den doppelt belasteten Frauen, zugewiesen. Aufschlussreich ist der Bestseller Minimum vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft des konservativen Publizisten Frank Schirmacher schon von noch 2006. Dieser weist also Frauen so den Part von Krisenmanagerinnen, Trümmerfrauen, sozusagen als Putz- und Entseuchungsmittel, wie Christina Thömerrohr bereits in den 80er Jahren mal formuliert hat, zu. Noch der Schrei nach der Quote in Führungspositionen, der nach dem Finanzcrash bis 2008 besonders laut ertönt, ist im Rahmen derartiger Tendenzen zu sehen. Not tut auch hier soziale Verhältnisse auf gesellschaftlich-historische Kontexte, und zwar im Sinne der Wertabspaltungskritik, rückzubeziehen und krude anthropologische und biologistische Begründungen, wie sie nicht nur Schirmacher heranzieht, zu vermeiden, um die kollabierenden Gesellschaftsgeschlechterverhältnisse zu erklären und Auswege daraus zu finden. Ja, da mache ich jetzt einmal Schluss. Thank you.